Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, anlässlich des Papstbesuches in Berlin 2011 nannte der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf den christlichen Glauben, ich zitiere, eine dem Glauben an den Osterhasen vergleichbare Ideenkonstruktion. Mit dieser Haltung steht Herrndorf sicher nicht allein. Sie ist allerdings auch nicht besonders originell. Schon Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18, dass die Predigt von Christus, dem Gekreuzigten, für die Juden ein Ärgernis und für die Heiden eine Torheit ist. Und vielleicht erinnern wir uns an die Karikatur aus den Geschichtsbüchern aus dem Rom des 2. Jahrhunderts, die einen Mann vor einem Gekreuzigten mit Eselskopf zeigt und darunter die Inschrift Alexamenos betet Gott an. Wir können uns ärgern, aber ich denke, wir tun besser daran, solchen Spott zum Anlass zu nehmen, über unseren Glauben nachzudenken. Es gibt viele gute Argumente für die Glaubwürdigkeit des Evangeliums, gerade am Beispiel von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Genauso wichtig wie die äußeren Fakten aber ist die Frage nach der inneren Logik dessen, was wir glauben. Schließlich schreibt Paulus in 1. Korinther 1 weiter, dass das Wort vom Kreuz für die, die gerettet werden, Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist. Diese Kraft und Weisheit zu erfassen, geht eine Schicht tiefer als die rein äußere Evidenz für den christlichen Glauben. Der heute zur Predigt vorgeschlagene Text aus Hebräer 13, Vers 12 bis 14, will uns zu solchem Verständnis helfen. Er beginnt aber mit einem Darum. Er knüpft also an Vorhergeschriebenes und Gesagtes an. Der Hebräerbrief aus der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts richtet sich an Christen, die mit dem jüdischen Gesetz gut vertraut waren. Sie hatten für ihren Glauben Not und Verfolgung erlitten. Nun aber sind sie im Begriff, die Einzigartigkeit von Jesus für eine Gesetzlichkeit aufzugeben, die alttestamentliche Speisegebote und Festzeiten betont. Daher zeigt der Verfasser ihnen anhand des Alten Testamentes die Überlegenheit Jesu gegenüber dem Alten Bund. Er zeigt, dass Jesus als Ebenbild Gottes höher ist als die Engel. Als Mittler des neuen Bundes Mose den Mittler des alten übertrifft. Als ewiger hoher Priester größer ist als das Priestertum Aarons. Kurz, dass in Jesus der bessere Bund zwischen Gott und Menschen, das bessere Heiligtum und das bessere Opfer gekommen sind. Hier nun schließt unser Text an und ich lese ihm im erweiterten Kontext von Hebräer 13, Vers 8 bis 14. Wir wollen dazu aufstehen. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch schillernde und fremdartige Lehren verführen, denn es ist gut, dass das Herz gefestigt wird durch Gnade, nicht durch Speisegebote. Die sie befolgten, hatten keinen Nutzen davon. Wir haben einen Altar, von dem zu essen keine Vollmacht hat, wer dem Zelt dient. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut der hohe Priester als Sühnopfer ins Heiligtum hineinbringt, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Lasst uns also vor das Lager hinausziehen zu ihm, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und nun bitte ich dich, lieber Vater, dass du uns dein Wort öffnest und unsere Herzen, damit du in uns handelst und dein Leben in uns zum Zuge kommt. Amen. Liebe Gemeinde, das Reden von Opfer, Blut, Priester und Heiligtum wirkt wahrlich befremdlich. Von daher mag man Herrndorfs Kritik verstehen. Doch der Glaube der Gedanke des Opfers ist für den christlichen Glauben zentral. Es ist dem Verfasser dieses Briefes daher wichtig zu zeigen, dass in Jesus das vollkommene Opfer gebracht wurde. Warum aber ist solch ein Opfer überhaupt nötig? Kann Gott nicht einfach so vergeben? Das ist nicht in wenigen Sätzen zu beantworten. Ich möchte daher einige biblische Zusammenhänge und Leitlinien aufzeigen. Das erste, von der Heiligkeit Gottes. In der Aussage, dass Jesus gekommen ist, um durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, klingt ein Grundzug von Gottes Wesen an. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Gott umfassend gut ist. Jesus antwortet auf die Frage eines reichen jungen Mannes nach dem Guten: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer, nämlich Gott. Dies durchgängige Zeugnis der Bibel beginnt im Schöpfungsbericht mit den Worten: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es endet in Offenbarung 21 und 22 in den Bildern von Gottes neuem Himmel und neuer Erde, in denen das Böse keinen Raum mehr hat. Das Wort heilig, was hier gebraucht wird, steht dabei für das Gutsein Gottes, umfasst aber neben unbefleckter Reinheit noch viel mehr: seine Größe und Macht. Es drückt letztlich Gottes unnahbare Einzigartigkeit aus. Heiligkeit Gottes meint, er kann keinerlei Bosheit und Ungerechtigkeit tolerieren. Darum hat vor ihm keinen Platz, wer Böses denkt, spricht und tut. Mit anderen Worten, wer Sünde begeht. Selbst Mose, Hesekiel und Jesaja spüren, wenn sie in die Gegenwart Gottes kommen, dass sie vor ihm nicht bestehen können. Der zweite Gedanke: von der Unfähigkeit des Menschen zum Guten. Die Bibel sieht uns Menschen kritischer, als wir uns selbst gern darstellen. Vor der Sintflut heißt es nüchtern, dass die Bosheit des Menschen groß war auf Erden und alles Sinnen und Trachten seines Herzens böse. Paulus zitiert im Römerbrief: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der Gott sucht, keiner, der Gutes tut. Das heißt nicht, dass wir nicht die eine oder andere gute Tat vollbringen, den einen oder anderen guten Gedanken auch an Gott haben. Aber es geht um die grundsätzliche Frage nach der Herzenshaltung. Wir irren, wenn wir glauben, dass es mit dieser Welt besser werden und wir sie reparieren oder gar heilen können. Denn es ist nicht primär eine Frage des Verstandes, wie wir uns verhalten. Es ist vor allem eine Frage des Wesens. Dazu brauchen wir nicht auf die Putins und Assads zu zeigen. Ich selbst setze meinen Verstand einmal ein, um Patienten zu helfen, und ein anderes Mal, um irgendeinen Vorteil für mich herauszuholen. Wir sehen uns selbst gern als die Guten und im Recht. Die biblische Sicht vom Menschen schmeckt uns daher nicht. Sie ist aber nicht nur realistisch, sondern sie ist auch ungemein befreiend. So wie Wahrheit und Ehrlichkeit immer befreiend wirken. Das dritte, Grunderfahrungen des Menschen. Nun könnte man einwenden, die Christen bauen zuerst ein Konstrukt von Gott und Mensch auf, um dann mit ihrer Botschaft landen zu können. Fakt ist, dass die genannten Punkte eine zutreffende Beschreibung des Menschen und dieser Welt geben. Wir leben in einem moralischen Universum. Das heißt, ein Gespür für das Gute und eine Sehnsucht danach ist in der Seele eines jeden Menschen angelegt. Jeder hat einen Begriff davon, dass es Gut und Böse gibt, richtiges und falsches Verhalten, auch bei uns selbst. Und das wird spätestens dann deutlich, wenn wir uns selbst verletzt fühlen, wenn uns Unrecht widerfährt. Auch wir haben eine Ahnung zudem von der Transzendenz. Wir kennen das Gefühl des staunenden Erschreckens vor Großartigem, zum Beispiel angesichts eines Sonnenuntergangs. Selbst ein hartgesottener Agnostiker wird davon berührt, anstatt nur an Brechungswinkel und Farbspektrum des Lichtes zu denken. Es sind diese Grunderfahrungen des Menschen, an welche die Bibel mit ihrer Botschaft anknüpft. Damit komme ich zum vierten, der Notwendigkeit des Gerichtes. Wir alle haben auch ein Gefühl dafür, dass es so etwas wie eine verdiente oder gerechte Strafe gibt. Ja, dass Strafe, Sühne, Vergeltung in irgendeiner Weise richtig und nötig sind. Wenn die Bibel vom Gericht Gottes spricht, so greift sie auf dieses unbestimmte Gefühl zurück, dass wir uns zu verantworten haben. Der englische Theologe John Stott schreibt in seinem Buch Das Kreuz: Die Schrift behandelt uns ausnahmslos als moralisch verantwortlich Handelnde. Unsere Verantwortlichkeit vor Gott ist ein unveräußerlicher Teil unserer Menschenwürde. Ihren letzten Ausdruck wird sie am Tag des Gerichtes finden. Niemand wird ohne Prozess verurteilt. Alle Menschen, groß und klein, ungeachtet ihrer sozialen Schicht, werden vor Gottes Thron stehen, werden dieses letzte Zeichen des Respekts vor der menschlichen Verantwortlichkeit empfangen, indem jeder Rechenschaft dafür ablegt, was er oder sie getan hat. Soweit John Stott. Der fünfte Punkt, von der Notwendigkeit der Versöhnung. Wir irren, wenn wir hoffen, vor Gott mit guten Werken einen Ausgleich zu schaffen für unsere Sünden. Gott gibt keine Bonuspunkte. Unsere guten Taten sind nicht mehr und nicht weniger als das, was von uns in der jeweiligen Situation gefordert ist. Selbstverständlich gefordert ist. Auch können wir nichts wiedergutmachen. Selbst wenn ich Gestohlenes zurückgebe, habe ich den materiellen Wert ersetzt. Aber zerstörtes Vertrauen ist damit noch nicht wiederhergestellt. Vergangenes kann ich nicht reparieren. Ganz abgesehen von der Verachtung, die ich gegenüber dem Gebot und dem Geber des Gebotes gezeigt habe. Darum heißt es in der Schrift, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber nicht, weil Gott schrecklich wäre, sondern weil wir es sind, in unserem innersten Kern. Weil wir mit unserem Leben im Widerspruch stehen zum Wesen Gottes. Weil aber die Quelle des Lebens in Gott ist, folgt aus diesem Widerspruch, wer sich von der Quelle trennt, verliert sein Leben. Es kann ihm nur wieder neu geschenkt werden in einem Akt der Versöhnung. Das wird im Alten Testament deutlich, indem Gott in seinem Bund mit dem Volk Israel als Zeichen der Versöhnung das Sühnopfer oder Sündopfer einsetzt. Darauf bezieht sich unser Text in Hebräer 13. Beim Sühnopfer wurde dem Opfertier die Hand aufgelegt und somit symbolisch die Sünde übertragen. Dann wurde es geschlachtet. Sein Blut floss stellvertretend für das Blut des Sünders. Nicht, weil Gott blutrünstig wäre, sondern um dem Menschen den Ernst der Sünde und den Preis der Vergebung vor Augen zu führen. Wer dem Tier vor der Opferung die Hand auf den Kopf legt, weiß, dies Tier stirbt jetzt für mich den Tod der Trennung von Gott. Das Blut des Tieres wurde dann in die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung mit Gott, gebracht und wurde an den Vorhang zwischen heiligem Bereich und dem Innersten Allerheiligsten gebracht, wurde dort angestrichen und an den Altar gestrichen und ausgegossen. Und dieses Blut war der sichtbare Beleg dafür, dass der Schuld nicht mehr gedacht wurde. Während aber von sonstigen Opfertieren ein Teil verzehrt wurde, wurde das Sündopfer oder Sühnopfer vollständig verbrannt. Als ein Zeichen dafür, dass nichts Sündiges verwertbar ist und Bestand hat. Dies Verbrennen des Opfertieres geschah außerhalb des Lagers, abgetrennt von der Gemeinschaft, dort, wohin man Müll und Leichen brachte. Und einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, durfte der Hohepriester mit dem Blut des Sündopfers auch hinter den Vorhang ins Allerheiligste treten und Versöhnung zwischen Gott und dem ganzen Volk erwirken. Damit sind wir bei dem sechsten Punkt. Kann Gott nicht auch ohne Opfer vergeben? Gott bleibt sich selbst treu. Vers 8 in unserem Predigttext heißt es: Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das knüpft an die Selbstoffenbarung Gottes gegenüber Mose an, wo er sich vorstellt als: Ich bin, der ich bin. Bei Paulus heißt es: Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Seine Gebote sind essentieller Ausdruck seines Wesens und sind somit die bleibende Grundordnung seiner Schöpfung. Deshalb kann Gott angesichts unserer Sünde nicht so tun, als sei nichts geschehen. Damit würde er weder sich selbst, noch sein Gesetz, noch uns Menschen in unserem Handeln ernst nehmen. Gott aber nimmt uns ernst. Zugleich aber ist Gott durch und durch Liebe. Auch dies wird in der gesamten Schrift bezeugt. Von der Schöpfung, in der er den Menschen als Gegenüber schafft, bis zur Offenbarung, an deren Ende die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt ist. Denn diese Gemeinschaft sucht Gott aus Liebe. In Gott kommen vollkommene Heiligkeit und vollkommen unwandelbare Liebe zusammen. Und dies nun wird in der Versöhnung zwischen Gott und Menschen deutlich, indem Gott in Jesus Christus als Mensch für Menschen stirbt. An die Stelle des Sünders tritt der sündlose Gottessohn. In den Worten von John Stott: Das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt, während das Wesen des Heils darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Der Mensch beansprucht Vorrechte, die nur Gott zukommen. Gott nimmt Strafen auf sich, die nur dem Menschen zukommen. Indem Jesus außerhalb der Stadt, an der Schädelstätte, wie Golgatha heißt, sein Blut, sein Leben für uns gibt, erfüllt er das vollkommene Sühnopfer. Und um deutlich zu machen, dass er voll und ganz den Fluch der Sünde trägt, stirbt er die Todesart, von der es im Alten Testament heißt: Verflucht ist, wer am Holz hängt. Damit öffnet Jesus den Menschen den Weg in die Gegenwart der unvergleichlichen und unvergänglichen Existenz Gottes. Was bedeutet dies für uns? Ich komme noch einmal auf Wolfgang Herrndorf zurück. In seinem Buch Arbeit und Struktur schreibt er, Zitat: Dass alles vergeht und die Menschheit stirbt und die Sonne erlischt und alles sinnlos ist, habe ich immer gewusst. Es gibt diese Welt nicht. Da ist ein bodenloses Nichts. Der Mensch lebt in seiner Vorstellung und nur dort. Wo ich früher an nichts Metaphysisches innerhalb, außer oder über der Welt geglaubt habe, glaube ich jetzt selbst an diese Welt oder ihre Existenz nicht mehr. Das kann man denken und glauben, wobei es manchmal gut ist, nicht alles zu glauben, was man denkt. Ich sehe allerdings nicht, dass solch ein Glaube auf festeren Fakten beruht, als das von ihm als Glaube an den Osterhasen kritisierte Evangelium. Noch, dass solch ein Glaube in irgendeiner Weise ein stabileres Fundament bieten könnte als der Glaube an Jesus Christus, den gestorbenen und auferstandenen Gottessohn. Herrndorf hatte begriffen, dass von dieser Welt nichts bleibt. Das bezeugt schon lange vor ihm der Hebräerbrief und mahnt uns, die Konsequenzen zu ziehen. Unser altes Leben zu verlassen und bereit zu sein, uns auf die Seite Jesu zu stellen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Tod und Auferstehung Jesu sind Gottes Einladung an uns zu einem Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Einem Leben, das seine Heiligkeit und seine Liebe widerspiegelt. Dazu aber müssen wir persönlich Ja sagen und auch bereit sein für die Schmach Christi, für die Torheit des Kreuzes. Wer in diesem Kreuz aber die Weisheit Gottes erkennt und annimmt, der ist hier und in Ewigkeit mit Gott versöhnt.